Der Text, den der Herr mir heute für heute aufs Herz gelegt hat, steht im Hebräerbrief. Und als Einführung dafür dachte ich, passt das Wetter, das wir vergangene Woche erlebt haben. Und ich bin überzeugt davon, dass einige von uns es sehr unpassend fanden, dass es mal stark geregnet hat, dann wieder die Sonne geschienen hat. Wir haben bestimmt Arbeiten draußen zu erledigen gehabt und immer wieder mussten wir uns verstecken vom Regen, weil er so plötzlich kam und so ausgiebig. Aber gerade dieses Phänomen, dass Wolken kommen, dass Wolken, Gott Wolken schickt, die Regen bringen, denke ich, das wird auch in der Bibel sehr oft erwähnt. Und das ist von sich aus schon eine gewaltige Predigt. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir heute vom Gottesdienst nach Hause gehen und Wolken am Himmel sehen, dass das uns immer wieder eine Predigt sein wird. Weil der Apostel oder derjenige, der den Brief der Hebräer schreibt, zu den Hebräern, auch dieses Bild benutzt. Ich lese uns aus Hebräer Kapitel 12. Hebräer 12, die ersten drei Verse. Ja, so lasst denn also auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt, nach Ablegen alles Beschwerdenden und der Sünde, die einen so leicht umstrickt, mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der vor uns liegt. Dabei hinwegsehen auf Jesus, des Glaubens Anführer und Vollender, der für die Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, die Schande hatte er verachtet und er setzte sich zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet wohl den, der so großes Widersprechen von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und dabei in euren Seelen ermattet. Habe noch beim Hinfahren hierher zum Gottesdienst, waren zwar keine großen Wolken am Himmel zu sehen, gedacht, ist das nicht übertrieben? Eine riesige Wolke, die am Horizont erscheint und so massig wirkt, eine Gewitterwolke, ist doch riesig groß. Ist das nicht übertrieben, vom Schreiber des Hebräerbriefes diesen Vergleich zu ziehen? Ja, so lasst denn also auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen haben. Welche Zeugen sind denn gemeint? Ich denke, heute werden wir auch Zeugen hören von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat. Ich denke, jeder von uns hat im Leben schon lebendige Zeugen gehabt. Zeugen davon, dass Gott treu ist, dass Gott das hält, was er verspricht. Aber ich denke, der Schreiber des Briefes denkt hier auch an andere Zeugen. Und zwar an die, die schon von jeher aus dem Alten Testament, auch aus dem Neuen Testament, Zeugen sind davon, dass Gott der Treue ist, dass Gott der Helfende ist, dass Gott derjenige ist, der uns erhält, der uns Kraft gibt im Leben. Der Schreiber sagt, ja, so lasst denn also auch uns. Dieses Ja, das fiel mir auf. Und zwar ist das nicht oft ein Nein, das über unsere Lippen kommt, wenn wir den Willen des Herrn sehen und es passt uns nicht, ihn zu tun. Ein Ausleger sagte, wenn wir unseren Herrn hören, dann sollten wir es lernen, Ja, Herr, zu sagen und nicht Nein. Denn sobald wir Nein sagen, so wie Petrus es getan hat, ist er nicht mehr unser Herr. Aber wenn wir Ja sagen und voll, von ganzem Herzen, mit unserem ganzen inneren Menschen Ja sagen können zu den Wegen Gottes, dann ist er auch unser Herr. Jeder sollte dieses Ja in seinem Leben finden. Ob es uns passt oder nicht. Er ist unser Herr. Und dieses Ja, das bestätigt das doch noch. Das gibt uns diese Festigkeit und wir wollen und wir gehen mit unserem ganzen inneren Menschen mit, wenn wir Ja sagen zu den Wegen Gottes. Wir sollten unsere Mitgeschwister aufrufen, dass sie dieses Ja auch nicht vergessen, dass sie immer wieder daran denken, dass sie nachfolgen. Wir lassen unsere Geschwister, denke ich, viel zu oft und viel zu schnell einfach so gehen mit ihrer Meinung oder mit dem, was sie beschwert. Wir sollten mit unserem Wesen selbst ganz dieses Ja ausstrahlen. Ja, Herr. Ja, Herr. Denn alles, was er uns schickt, ist zu unserem Guten. Wissen wir das? Glauben wir das? Wenn wir das glauben, denke ich, ist ein Ja etwas Selbstverständliches. Paulus oder der Schreiber des Hebräerbriefes spricht in einem Wir-Ton. Ja, so lasst uns. Das heißt, dass jeder von uns immer wieder auf die Probe gestellt wird. Und wir müssen wissen, auch wenn wir alt werden, werden wir immer wieder auf die Probe gestellt. Und Jesus fragt uns, so wie er Petrus gefragt hat, Petrus, liebst du mich wirklich? Das, was in deinem Leben geschehen ist, trennt dich das nicht von mir? Kannst du das Ja voll dazu sagen? Liebst du mich wirklich? Ich denke, damit müssten wir rechnen. Und jeden Tag aufs Neue dieses Ja finden und immer wieder sagen, Herr, ich will dir vertrauen. Ja, Herr, ich will deinen Weg gehen. Nun, ich weiß nicht, wie genau ich die Punkte ausführen werde können, aber ist mir aufgefallen, dass es 5 Wörter gibt, die uns helfen, diese Treue zum Herrn zu halten. Die 5 Wörter fangen mit einem A an, damit es leichter ist zu behalten. Und als erstes möchte ich den Ansporn erwähnen. Wir werden angespornt. Und warum? Weil wir einfach einen schweren Weg zu gehen haben. Und so spornt uns der Schreiber des Hebräerbriefes an und sagt, weil ihr so eine große Wolke von Zeugen habt, von Menschen, die es erlebt haben, dass Gott durch dick und dünn durchträgt. Weil Menschen diesen Glaubensweg gegangen sind. Deswegen dürft ihr auch diesen Weg gehen. Möchtest du diesen Weg gehen? Er spornt uns an. Nun, warum gebraucht er dieses Bild der Wolke? Erstens denke ich, weil es so sehr viele sind, eine große Anzahl von Menschen, die es schon erlebt haben, dass Gott treu ist. Und zweitens, weil sie beim Herrn sind. Die Wolken sind meistens oben. Ich denke, das ist ein guter Vergleich. Sie sind beim Herrn. Sie sehen ihn und wir wissen, ihre Körper schlafen, aber ihr Geist schläft nicht. Ihr Geist ist beim Herrn und sie sehen ihn. Sie dürfen ihn sehen. Und das macht uns froh und zufrieden. Wir sehen unseren Herrn nicht, aber wir wissen, er sieht uns. Wir, die wir seine Zeugen hier sind. Und das macht uns zufrieden und froh. Dieser Ansporn der vielen Zeugen, der sollte auch bei uns seine Wirkung ausüben. Das Zweite möchte ich erwähnen, der Schreiber erwähnt hier das Ablegen. Ja, so lasst denn also auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt, ablegen. Nach Ablegen alles Beschwerenden und der Sünde. Das Ablegen ist oft eine schwierige Sache, nicht wahr? Ich denke, wenn wir verreisen und diese Zeit, die kommt ja immer näher, dass wahrscheinlich viele von uns wieder wegfahren werden. Einige Kinder freuen sich schon riesig drauf. Dann scheint es oft, dass der ganze Haushalt oder eben der halbe Haushalt in den Kofferraum passen muss. Und so manch ein Familienvater verliert vielleicht seine Geduld dabei. Wenn wir mit einem Flugzeug verreisen, so haben wir es vorteilhaft, wir nehmen eben weniger mit. Wir können einfach nicht so viel mitnehmen. Wenn wir einen Spaziergang machen oder irgendeinen Ausflug zu Fuß, so wissen wir können noch weniger mitnehmen. Auch vorteilhaft. Wir können es einfach nicht alles tragen, was wir brauchen. Aber stellen Sie sich vor, Sie müssen laufen. Wir wohnen in einer Gegend, wo sehr viele Menschen, Jogger, vorbeilaufen. Und ich habe noch selten einen Menschen gesehen, der extra Gewichte mit sich geschleppt hat beim Laufen. Wenn, dann sind das einfach Leute, die trainieren, mit schwereren Gewichten zu laufen, damit sie später, wenn sie die Gewichte nicht mehr haben, noch schneller, noch ausdauernder laufen können. Das Ablegen ist sehr, sehr wichtig. Und zwar erwähnt der Schreiber des Briefes, dass etwas Beschwerendes in unserem Leben sein kann, das uns bremst, das uns abbremst. Die Sünde erwähnt er später, aber er sagt, das, was uns beschwert und die Sünde. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was könnte das sein? Weil Sünde ist ja normalerweise das, was uns davon abhält, schnell zu laufen im Glaubensleben. Was könnte dieses Beschwerende sein? Ist das etwas vielleicht ein Ballast, das wir mitgenommen haben aus unserem früheren Leben? Etwas, das uns immer wieder angreift und uns ankleben will? So wie ein Prediger gesagt hat, wir haben Klebstoff in uns, an dem die Sünde immer wieder kleben bleibt. Sie können das Haus noch so gut putzen. Sie können eben alles gewischt haben. Die Fenster sind zu. Und Sie merken aber nach einer kleinen Zeit, dass Staub überall liegt. Oft ist es dann so, man sagt, ach ja, das ist sowieso nicht zu sehen, aber er ist da. Und so denke ich, ist etwas Beschwerendes in unserem Leben, das nicht unbedingt Sünde ist, aber wir beschäftigen uns damit. Es beschäftigt unsere Gedanken, es beschäftigt unseren inneren Menschen. Und wir machen uns darüber Sorgen, so dass wir nicht voll und ganz mit unseren Gedanken unserem Herrn dienen können. Und ich denke, das ist das, was der Schreiber hier meint. Das, was uns beschwert. Ich weiß es nicht, inwieweit einige Fußballfans heute Morgen meiner Predigt folgen können, weil sie vielleicht gestern spät noch irgendein Spiel gesehen haben und sich immer noch darüber aufregen. Das ist etwas, was dich beschwert. Und du kannst nicht davon los. Und die Gedanken kommen immer wieder. Spreche ich das aus, was dich jetzt beschäftigt? Dann denk daran, das ist etwas Beschwerendes. Es ist etwas, was dich beschwert, was dir hindert, Gottes Wort zu hören. Es kann auch ganz was anderes sein. Irgendeine Sorge oder irgendetwas, was wir erlebt haben und vielleicht eine Kränkung oder eine Freude. Und das kommt immer wieder in unsere Gedanken hinein. Und das beschwert uns. Ich möchte dir raten, lege es ab. Dann erst kannst du gut laufen. Lege es ab. Ist es etwas, was deine Zeit so stark in Anspruch nimmt, dass du keine Zeit hast zum Bibellesen, zum Beten? Ist das etwas, was Geschäftliches? Oder ist das etwas, was du unbedingt erreichen willst im Leben? Ich kann es dir nicht sagen, was du ablegen musst. Aber wenn der Heilige Geist dir darauf zeigt, wenn der Heilige Geist dir im Leben den Finger auf diese Sache legt und sagt, leg die Sache ab, leg sie ab, dann sollten wir gehorsam sein. Denn nur dann können wir treu und mit Siegeschancen diesen Weg laufen. Nur dann. Nur dann können wir es erreichen. Weil der Apostel erwähnt das ganz genau und sagt, legt dieses Beschwerende ab. Und er erwähnt auch noch die Sünde. Die Sünde, die uns beschwert. Und das ist leider auch oft, sehr oft im Leben eines jeden Christen der Fall. Die Sünde ist etwas, was uns lähmt. Die Sünde ist etwas, was wir oft als Verharmloses, als etwas Unwichtiges in unserem Leben betrachten und meinen, das wird schon werden.
Das ist zwar getan, aber da wird Gras drüber wachsen. Das war ja nicht so schlimm. Das wird schon vergehen. Sünde verjährt nicht. Niemals. In keinem Fall. Wir meinen oft, dass erst wenn wir im okkulten Bereich sind, erst wenn wir belastet sind, dann erst sind wir schwer gefährdet. Aber in 1. Johannes 1 steht geschrieben, wenn wir sündigen, dann sind wir nicht im Licht. Dann sind wir im Bereich der Dunkelheit. Und dann stehen wir in ernster Gefahr, dass wir das Ziel nicht erreichen. Satan, und ich denke, das ist auch mal am Platz, ganz klar zu sagen, und nicht einfach, um jemand Angst zu machen, um einfach zu beschreiben, wie die Sache steht. Ich meine, wenn wir ein Stück Holz ins Feuer legen, dann können wir das auch nicht in schönen Farben beschreiben, wie weh das tut an den Fingern, oder? Es ist einfach so, es ist heiß, es brennt und es tut weh. Und deswegen möchte ich auch das erwähnen. Satan ist nicht daran interessiert, dass wir einst in den Himmel kommen. Er ist frech. Ihm ist nichts heilig. Keine stille Zeit, kein Beten, kein Bibellesen. Keine gute Gemeinschaft. Wir können hier im Gottesdienst sitzen und zuhören und mit den Gedanken ganz woanders sein, bei ganz bösen Dingen. Warum sage ich das? Weil ich mich kenne. Und ich denke, ich bin kein Einzelfall. Oft haben wir Angst, wenn wir gesündigt haben und das bekennen müssen. Was wird mit unserem guten Ruf sein? Was werden denn die Menschen von uns denken? Und das hält uns ab davon, es zu bekennen. Alexander Seibel sagte, das hat eine ganz gute Seite an sich, wenn wir es bekennen. Wenn unser guter Ruf dahin ist, gut, dann habe ich nichts mehr zu verlieren und ich kann froh wieder Jesus nachfolgen. Satan möchte nicht, dass wir diesen Weg mit Erfolg laufen. Wir können jetzt aus der guten Gemeinschaft nach Hause fahren und schon im Auto bricht ein Streit aus. Oder passieren Dinge, dass wir uns über jemanden ärgern und böse Dinge sagen über jemanden. Wir können eben eine gute, gesegnete, stille Zeit gehabt haben und rauskommen aus unserem Zimmer und sündige Gedanken oder noch etwas anderes kommt in uns hinein. Er ist gefährlich und er weiß ganz genau, wo er uns treffen kann. Und deswegen sagt der Schreiber ganz klar und deutlich, wenn du Jesus treu nachfolgen willst, lege ab. Lege immer wieder ab. Das ist keine einmalige Sache. Es ist nichts, was einmal geschehen ist und wir meinen, wir haben den Sieg und wir können froh weiterleben. Nein, es kommt immer wieder. Vertrau darauf oder verlass dich darauf. Die Sünde wird immer wieder an dein Herz anklopfen. Und in dem Moment, wo du nicht vorsichtig bist und nicht vorbereitet bist, da wird sie dich treffen. Wenn das nicht so wäre, dann wären wir sündlos. Dann bräuchten wir die Bibel gar nicht. Oder dann bräuchten wir einige Stellen in der Bibel gar nicht. Wenn das so wäre, dass wir einmal den Sieg errungen hätten und dann froh im Glauben leben könnten, dann bräuchten wir gar nicht so stark dieses Wort zu erheben in unserer Mitte. Aber weil es gerade so ist, ruft er uns auf und er ruft sich selbst auf damit und sagt, lege ab die Sünde. Das dritte A ist die Ausdauer. Es wundert mich immer über Leute, die so lange Strecken, wirklich sehr lange Strecken, bis zu 40 Kilometer und vielleicht auch noch weiter, in einem Stück laufen können. Ich gebe da meistens schon nach, ich habe es nicht ausprobiert, aber vielleicht nach 5 Kilometern auf, weil ich nicht geübt bin und weil ich keine Ausdauer habe. Aber solche Leute erzählen meistens, dass nach irgendeiner bestimmten Zeit kommt der zweite Atem. Ich stelle mir das so vor, dass der Körper irgendwelche Reserven hat und dann kann er weiterlaufen. Wenn so ein Mensch einfach vorher aufgeben würde, würde er nie sein Ziel erreichen, oder? Und deswegen werden wir aufgerufen in diesem Wort, habt Ausdauer.
Lauft. Ja, so lasst dann also auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt, nach Ablegen alles Beschwerenden und der Sünde, die einen so leicht umstrickt, mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der vor uns liegt.
Gib nicht auf. Auch wenn immer wieder die Sünde an unser Herz klopft und wenn wir wieder gesündigt haben, gib nicht auf. Leg immer wieder neu ab und lauf in dem Kampf. Denn das ist wichtig. Sei ausdauernd. Denn Gott schenkt uns den zweiten Atem. Gott schenkt uns den dritten und den vierten und den fünften und den sechsten und unzählig weiter. Gott ist derjenige, der uns die Kraft gibt, der uns auf diesem Weg die Kraft gibt zum Laufen. Bleib drunter, sei ausdauernd. Die Ausrichtung, das ist das vierte A. Die Ausrichtung, die Richtung muss stimmen, ja? Es werden ja bald wieder Olympische Spiele sein und ich denke, es wäre ganz schlimm, wenn irgendein Läufer nach rechts läuft, der andere nach links, der andere nach hinten. Es würde ein riesiges Durcheinander sein und keiner würde am Ende wissen, wer ist der Sieger. Wir haben ganz klare Linien gezogen und jeder weiß ganz genau, hier drin muss ich bleiben. Das ist der Weg, den Gott mir gegeben hat. Das ist die Strecke, die ich laufen muss. Da ist das Ziel vor mir. Deswegen sollte unsere Ausrichtung auch ganz klar sein. Jesus Christus. Er sagt das in den Versen 2 und 3. Aufblicken zu Jesus. Ich lese diese Verse. Dabei hinwegsehen auf Jesus, des Glaubens Anführer und Vollender, der für die Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete. Die Schande hatte er verachtet und er setzte sich zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet wohl den, der so großes Widersprechen von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und dabei in euren Seelen ermattet. Was ist noch eins, das uns hilft, treu zu sein? Er hat gesagt, damit ihr nicht ermüdet und ermattet. Und das ist das Wichtigste, finde ich, in diesem ganzen Text. Schau auf Jesus. Schau nicht nur auf die Leute, die vor dir diesen Weg gegangen sind. Bei denen kannst du oft zum Zweifeln kommen, weil sie auch sündige Menschen waren. Aber wenn du auf Jesus schaust, Jesus, der diesen Weg vor dir gegangen ist, er hat den Glauben eingeführt, er hat ihn gestiftet, er hat diesen Glauben zu uns gebracht, er hat ihn vollendet, er hat alles getan, damit wir glauben können. Und er steht vor uns auf dieser Laufbahn und wir dürfen zu ihm hinsehen und wir dürfen zu ihm laufen. In Philipper 3 erwähnt der Apostel Paulus, wie stark er sich danach ausrichtet. Und er sagt, ich lasse alles da hinten, alles, was mich beschwert, und jage diesem Ziel nach. Können wir uns ein Jagen vorstellen, wenn wir ganz langsam diesen Weg entlang schlendern? Ich denke nicht. Er gebraucht ganz starke Worte. Er will das einfach ausdrücken, wie sehr sein Verlangen, wie sehr seine Motivation ist, wie sehr sein Wunsch ist, das zu erreichen, was Gott uns versprochen hat. Ich denke, dieses Wort hinwegsehen oder aufblicken, das hat im Griechischen drei Bedeutungen. Einfach, wir müssen von etwas wegsehen, wir müssen uns wegdrehen, wir müssen hinschauen und wir müssen dabei bleiben. Wir lesen, dass im Alten Testament auch schon Menschen waren, die auf Jesus geblickt haben. Kapitel 11, Hebräer 11, lesen wir davon, dass Mose zum Beispiel oder dass die Kinder Israel aus dem Felsen getrunken hatten, die Jesus Christus war. Aber wir haben auch im Neuen Testament genug Menschen, die das vorgelebt haben. Jesus macht es möglich, dass wir den Sieg bekommen können. Und zwar denke ich, fragen wir oft nach Methoden. Wir fragen oft danach, wie mache ich denn das? Es klappt nicht so oft. und ich falle immer wieder in die Sünde oder ich mache immer wieder diesen Fehler. Und wir fragen oft nach Methoden und nach Arten, wie wir das bewältigen können. Und ich möchte dir sagen, es gibt keine Methoden. Wenn wir nach Methoden suchen, werden wir keine richtige Methode finden, außer Jesus Christus. Jesus alleine ist derjenige, der uns helfen kann. Jesus alleine ist derjenige, der den Sieg davongetragen hat. Jesus allein ist derjenige, der den Satan besiegt hat. Ich habe es erst so beschrieben und es schien mir, ich hatte Angst davor, es zu stark zu beschreiben, wie Satan in unserem Leben wirkt. Aber Jesus ist derjenige, der ihn besiegt hat. Jesus ist derjenige, der weiß, was er vorhat. Es geht nicht um das Wie, es geht um eine Person. Es geht um Jesus Christus. Und wenn uns das bewusst ist, dass Jesus in mir Wohnung nimmt. Und was das heißt, wenn der Apostel Paulus sagt, Jesus lebt in mir. Wenn wir das begreifen, wenn wir das in unserem Leben voll begreifen, dann können wir wissen, er ist derjenige, der mir den Sieg gibt. Er ist derjenige, der mir das Ziel vorgibt. Er ist derjenige, der mir wirklich hilft, abzulegen. Und zwar ist das nicht alles. Der Schreiber sagt, betrachtet den. Wie oft denken wir über Jesus nach im Alltag? Ich musste mich prüfen und ich musste zugestehen, es ist nicht oft, wirklich nicht oft. Wir glauben zwar, wir wissen, wir sind Christen und wir sind abhängig von unserem Herrn und wissen es, aber wie oft betrachten wir Jesus? Er soll jemand sein, der wirklich präsent ist in unserem Leben. An ihm liegt alles. An jedes bisschen Stückchen unserer Rettung liegt an Jesus. Er hat das bewirkt. Er allein ist derjenige, an dem wir uns festhalten können. Die ganzen 10 Kapitel vorher im Hebräerbrief beschreiben Jesus als Mittler. Das 11. Kapitel nur beschreibt uns einige Leute, die auf Jesus vertraut haben. Und hier dieses Kapitel und das 13. fast bis zum Ende beschreiben uns, wie wir Jesus treu nachfolgen können. Aber Jesus ist derjenige, der uns sie gibt. Nur er allein. Da hilft uns keine Psychologie. Da hilft uns kein schlaues Nachdenken. Wie werde ich meinen Alltag sündlos leben? Nein. Und du wirst immer wieder in die Sünde fallen. Aber Jesus wird dir helfen. Halte ihn hoch in deinem Leben. Betrachte ihn. Ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit, als ich frisch verliebt war. Wie oft denkt man dann an seine Geliebte? Als Familienvater denkt man oft an seine Familie, an meine Frau, an unsere Kinder, wenn ich irgendwo auf Arbeit bin. Man überlegt, man stellt sich die vor, was sie jetzt wohl machen, was sie tun, wieso ihre Art ist. Das zwingt einem oft zu beten. Man macht sich Sorgen und weiß aber ganz genau, ich habe etwas in meiner Hand oder ich habe etwas in meinem Herzen, das kann ich alles meinem Herrn anvertrauen. Und ich weiß, ich liebe diese Menschen. Das, was du liebst, daran denkst du, oder? Einige von meinen Arbeitskollegen, ich denke, ich kann das ganz frei sagen, die haben ein neues Hobby entdeckt. Und zwar sprechen die jetzt, hat wahrscheinlich auch mit der Witterung zu tun, jetzt jedes Mal, wenn wir Schichtübergabe haben von Motorrädern. Das ist das Thema Nummer 1. Da wird nur darüber gesprochen. Und ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Motorräder gibt. Es gibt so viele verschiedene Marken. Ja. Wie man das wohl besser macht, dass es das die Klingen und so vieles anderes. Der Auspuff müsste ummontiert werden und so weiter. Es dreht sich alles nur darum. Wie oft sprechen wir von Jesus? Ist er unsere Liebe Nummer 1? Betrachtet ihn, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Betrachtet ihn. Denkt über ihn nach. Liest viel in der Bibel. Da wird er uns beschrieben. Du wirst keine andere Quelle über ihn finden als in der Bibel. Lies so viel du kannst in der Bibel. Bete, sprech mit ihm so viel du kannst. Denk über ihn nach so viel du kannst. Dann erst wirst du treu sein können. Und zwar wirst nicht du das selbst sein, sondern er, der in dir wohnt, wird dir diese Kraft schenken. Der Weg, um treu zu sein. Der Weg zum Treue erfüllen ist oder geht nur über Ausdauer, über Ausrichtung. Was waren die Punkte nochmal vorne? Über Anspornen oder über Ablegen. Aber als letztes, und das ist der ganz wichtigste Punkt, über das Ablegen, über das Aufsehen zu Jesus Christus. Ich wünsche es einem jeden von uns. Ich wünsche es mir noch am meisten. Weil das ist oft etwas, was man in Predigten sagt, aber es schwer einzuhalten ist im Alltag. Wir wissen aber, dass Gott, dass Jesus derjenige ist, der uns den Sieg geben kann. Ich denke, ich gebe jetzt noch die Möglichkeit zum Beten. Wir stehen noch auf dazu.